Ich freue mich sehr, bei euch zu sein heute, hier auf dem Prayer Festival. Ich freue mich sehr über diesen schönen Lobpreis. Das ist so ein schönes Heilig-Geist-Lied, das jetzt gerade gesungen wurde. Ich muss weiter von den Boxen weg. So ein schönes Heilig-Geist-Lied, das kannte ich noch gar nicht. Wunderschön. So viele schöne Menschen. Ich wurde vorher schon vorgestellt, das muss ich nicht wiederholen. Mein Name ist Johannes Hartl, ich komme aus Augsburg. Und ich habe die große Freude und das große Vorrecht und überhaupt das Wunderbarste, was es gibt, nämlich ich darf zu euch sprechen über die beste Nachricht der Welt, die absolut ultimative Nachricht der Welt. Ich bin absolut überzeugt davon, wenn die jeder kennen würde, dann gäbe es niemand mehr, der sich heute umbringen würde. Dann gäbe es niemand mehr, der heute im Laufe des Tages verzweifeln würde und irgendein depressiven Ding bekommen würde. Wenn du diese Botschaft, die ich jetzt in der nächsten Stunde versuche rüberzubringen, verstehen würdest oder verstehst, wird dein Leben nie wieder das Gleiche sein. Das hört sich an wie so ein unglaublich überzogenes Statement. Ich bin total überzeugt davon. Jesus hat mein eigenes Leben tatsächlich verändert. Ich bin erzogen worden eigentlich in einer ganz soliden und guten katholischen Familie, aber ich habe den großen Unterschied gemerkt, vielleicht kennst du den auch, den großen Unterschied zwischen, naja, in einer gläubigen Familie aufzuwachsen und tatsächlich Jesus persönlich zu kennen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, so wie du, nur weil du in der Garage stehst, kein Auto wirst oder so. Oder jemand hat mal gesagt, ein Besuch bei McDonald's macht dich nicht zum Hamburger. Also so ähnlich macht die Tatsache, dass du in der Kirche bist oder in einer gläubigen Familie erzogen wurdest, zu einem Jünger Jesu. Das passiert nicht automatisch, das bedarf eines Schrittes. Und ich war ein Teenager von 14 Jahren, das ist schon ziemlich lang her, wo ich das erste Mal wirklich diese Entscheidung getroffen habe, ich möchte diesem Jesus, den wir hier verehren, ich möchte diesem Jesus persönlich nachfolgen. Und zwar nicht nur, ich will ein bisschen fromm sein, sondern sozusagen, Jesus, ich möchte wirklich, also mal so richtig mein ganzes Leben für dich leben. Und wie kommt man zu so einem eigenartigen Schritt? Ich erzähle euch jetzt die ganze Geschichte nicht im Detail, weil ich will eigentlich über das sprechen, was mich in meinem Leben überhaupt am meisten fasziniert. Vorher wurde gesagt, dass ich ein Gebetshaus habe und das ist alles schön und gut. Und ich bin verheiratet, das ist erst recht schön und gut. Ich habe 4 Kinder, das ist erst recht schön und gut. Aber all das steht unter der größten und hauptsächlichen Faszination meines Lebens, und das ist die Faszination für die Person und die Botschaft Jesu Christi. Ich habe das absolut große Vorrecht, dass ich diese Botschaft über viele Jahre hinweg schon an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Ländern erzählen durfte, verkündigen durfte. Und ich habe gesehen, wie Hunderte, ich glaube Tausende von Menschen verändert wurden durch diese Botschaft. Und es ist eine Botschaft, das ist eigentlich das Schockierende, die selbst viele Christen nicht kennen, die selbst viele Katholiken nicht kennen. Das ist das Evangelium Jesu Christi. So, okay. Jetzt, woher kommt da jetzt Botschaft, die viele nicht kennen? Ich will eine relativ simple Frage stellen heute und ich versuche die in der nächsten Stunde zu beantworten. Und zwar heißt die Antwort einfach nur, warum ist denn Jesus eigentlich am Kreuz gestorben? Und wofür brauchte es das? Und was bringt mir das? Kann Gott nicht einfach so vergeben? Und was soll das eigentlich überhaupt mit Sünde und Schuld? Ist das nicht alles ein bisschen verklemmt? Erstmal, jeder von euch kennt ein Gefühl. Und das ist folgendes Gefühl. Das Gefühl, du hast dich mit jemand gestritten und versöhnst dich mit ihm. Okay? Du kennst das Gefühl, dicke Luft, du kommst nach Hause, weil du mit deinen Eltern irgendwie einen Clinch hattest und es ist dieses Gefühl von, irgendwas stimmt nicht. Ja, vielleicht bist du jetzt gerade in so einer Situation, wo du weißt, irgendeine Beziehung ist noch nicht geklärt. Da steht noch was aus. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, wie sowas Nagendes, wie sowas, ich weiß, da ist was Ungeklärtes zwischen uns. Ja, vielleicht hast du mit einem besten Freund, einer besten Freundin oder dem Jungen oder dem Mädchen, mit dem du in einer Liebesbeziehung bist oder mit deinen Eltern oder mit irgendjemandem sonst, hast du einen Zwist gehabt oder irgendwas ist passiert und merkst, hey, das ist noch nicht wieder gut. Okay, wer kennt das Gefühl grundsätzlich? Wenn wir sehen, okay, alles klar. Weil ansonsten müsste ich wieder gehen. Und zweite Frage, wer von euch kennt das Gefühl, jemand sagt zu dir, jetzt ist alles wieder gut. Und du merkst, wie diese Last von dir fällt. Das ist sowas wie ein Mensch, der dir echt wichtig ist und dann habt ihr euch ausgesprochen und er sagt, na okay, alles klar, jetzt ist alles wieder gut. Wer kennt dieses Gefühl von, mein Leben ist irgendwie wieder okay? Also der Punkt ist, je lieber du an Menschen hast, ja, desto schwerer wirkt dieses Gefühl von, oh, da stimmt was nicht. Und desto wunderbarer ist das Gefühl von Versöhnung. Jetzt, du weißt sehr gut, wenn du weißt, der andere Mensch, der dir ganz wichtig ist, der hat was gegen dich, der ist beleidigt, der ist gekränkt. Nun, du kannst dir selber einreden, mir ist es jetzt egal. So, ich stehe da drüber, mir macht es nichts, ich lasse mich nicht rausbringen. Das ist was anderes, als wenn der Konflikt gelöst ist. Verstehst du das? Also wenn du sagst, ich will meine Schuldgefühle wegschieben oder ich denke da nicht mehr dran, ich tue so, als wäre alles gut, ist was anderes, als wenn es wirklich wieder gut ist. Könnt ihr soweit folgen? Logisch? Okay, jetzt, damit es effektiv wieder gut ist, genügt es nicht, dass ich mir einrede, ah, ich habe es doch gar nicht böse gemeint und jeder macht doch mal einen Fehler. Sondern damit es wirklich wieder gut ist, muss es eine Versöhnung geben. Das heißt, der Kumpel, dem ich, sagen wir mal ein alltäglich gewähltes Beispiel, er hat mir seinen Lamborghini geliehen und ich habe ihn zu Schrott gefahren, zum Beispiel. Oder so. So. Wenn wir uns nachher wieder vertragen müssen, muss irgendeine Art von Wiedergutmachung geschehen. Vielleicht habe ich gar nicht genug Geld, aber zumindest muss er dann wissen, hey, mir tut das echt weh und wir reden drüber, okay, wie mache ich das das nächste Mal, wenn du mir dann dein Maserati leihst, wie gehe ich dann damit um? Oder wie auch immer. Wenn, nochmal simpler, du hast mit dem Fußball einem das Fenster eingeschossen, muss man drüber reden, wenn wir uns wieder versöhnen, okay, jetzt hilfst du ihm beim Reparieren oder wie kommen diese Seiten zusammen? Es genügt nicht, dass wir einfach nur sagen, es ist wieder gut, denn der Punkt des Schuld ist objektiv und das ist mein erster Punkt heute. Ich habe hier meine Hauptpunkte hier auf diesen Schirmen auch immer. Schuld ist objektiv. Was heißt das? Schuld ist objektiv. Wenn du wirklich was verbockt hast, dann ist es nicht nur was, okay, der andere ist sauer, dann ist er nicht mehr sauer, sondern da entsteht, wenn es schlimm ist, entsteht ja ein richtiger Schaden. Entsteht tatsächlich was, was in die Brüche gegangen ist. Das bedeutet, es bedarf irgendeiner Lösung für diese Schuld. Es ist ganz witzig, so die ganze Psychologie, die wir heutzutage haben, die sagen meistens, das Problem sind die Schuldgefühle. Das kannst du schon absolut überall lesen, musst du nur, ich weiß nicht, wer das noch kennt, als ich jung war, gab es die Bravo noch, heute kennt man das nicht mehr so. Wenn du da Dr. Sommer-Team aufschlägst und sowas, wirst du nur sagen, ist, hey, entscheide es für dich selber, wie du das mit Sex machst und so weiter, du musst gar keine Schuldgefühle haben. So als wären die Schuldgefühle das Problem. Ja, oder keine Ahnung, wenn das und das passiert ist und du fühlst dich nachher total fertig, ja okay, musst du irgendwie positiv denken lernen, dass du die Schuldgefühle loswirst. Ja, das Problem ist, die Schuldgefühle sind nicht das Problem ist die echte Schuld. Ja, und was heißt es ist, die ganze Welt kennt es, jeder Mensch kennt es, jeder Mensch kennt das Gefühl, schuldig geworden zu sein. Jetzt gibt's einen relativ einfachen Fall und der einfache Fall ist, dass du gegen einen Menschen schuldig geworden bist und die Schuld ist, sagen wir mal, nicht so groß. Das heißt, die Schuld kann dadurch gut gemacht werden, hey, dass du echt drüber redest und dass ihr euch wieder versöhnt. Logisch. Beste Freundin, ich war ein bisschen zickig zu dir und so weiter und jetzt vertragen wir uns wieder. So, das ist noch relativ einfach, aber das Problem ist, es gibt Dinge in unserem Leben, die sind größer als das und die sind allgemeiner als das. Machen wir ein Beispiel. Wenn ich mich gegen meine Frau doof verhalte, irgendwie, ich habe versprochen, ich spüle ab und ich mache es doch nicht. Okay, dann kann ich sagen, Schatz, tut mir echt leid, ich habe mein Wort gebrochen, kann ich es wieder gut machen? Sagt sie, ja, 100.000 Euro. Sage ich, nein, ist zu viel. Wie wäre es mit, ich spüle einmal ab? Sagt sie, okay, alles klar. So, dann haben wir einen Weg zusammengefunden, ist einfach. Ja, aber jetzt, wie gehst du mit Dingen um, die entweder größer sind oder allgemeiner? Zwei Beispiele. Erstmal Beispiel für größer. Ich habe neulich einen Artikel gelesen im Internet, der mich sehr, sehr, sehr bedrückt hat. Und zwar hat eine Frau in einer Zeitung, ich glaube es war die Frankfurter oder die Zeit, eine der Tageszeitungen in Deutschland, hat beschrieben, wie ihr ganzes Leben von einem Thema dominiert wird. Jeden Tag, wenn sie im Zug sitzt und an einer Haltestelle vorbeikommt, kommt dieses Thema. Nachts, wenn sie im Bett liegt, kommt dieses Thema. Wenn sie gerade unbeschwert mit Freunden spricht, kommt dieses Thema und raubt ihr die Freude. Wenn sie ein Kind auf der Straße sieht, kommt dieses Thema. Wenn sie ins Auto steigt, kommt dieses Thema. Was ist dieses Thema? Diese Frau hat einmal beim Parken an einem Parkplatz von einem Supermarkt versehentlich ein kleines Kind angefahren und das Kind ist gestorben. Sowas nenne ich, Schuld ist objektiv. Die kann sagen, ich nehme Tabletten dagegen. Die kann sagen, ich bin gut und du bist gut und ich gehe in den Wald und umarme die Bäume und dann habe ich die Einheit mit dem Kosmos wiederhergestellt. Aber diese Schuld bleibt da. Dieses Kind ist immer noch tot. Und diese Frau war keine gläubige Frau. Das Endeffekt von diesem Artikel war Verzweiflung. Ich werde mein ganzes Leben dieses Ding nicht mehr los. Mein Leben ist nie wieder das Gleiche. Und du glaubst gar nicht, wie viele Menschen zwar keine kleinen Kinder überfahren haben, aber ihr Leben genauso fristen unter diesem ständigen Gefühl von, ich hätte anders leben sollen. Egal was es ist. So, ich hätte mich mit meinem Vater noch versöhnen sollen, bevor er starb. Oder ich hätte mich in der Ehe mehr anstrengen sollen, dass die nicht scheitert. Ich hätte mich gegen meine Kinder anders verhalten sollen. Ich hätte mich gegen Freunde anders verhalten sollen. Die ältere Generation, die jetzt stirbt. So viele gehen in den Tod mit einem Gefühl von Schuld von etwas, was im Krieg passiert ist, das sie nie aufgearbeitet haben. Das Gefühl von einer Schuld, die zu groß ist, dass wir sie tragen, ist was, was fast alle Menschen persönlich kennen. Manche dumpfen sich so ab, ja, du kannst es verdrängen, aber Schuld bleibt objektiv, früher oder später holt es dich ein und sei es erst vor dem Richterstuhl Jesu nach dem Tod. Schuld ist objektiv. Jetzt, ich habe gesagt, eine Sache ist, Schuld kann zu groß sein, als dass ich sie persönlich einfach wieder regeln kann. Eine zweite Möglichkeit gibt es aber auch, Schuld kann zu allgemein sein. Vorher das Beispiel gebracht, wenn ich mich streite mit meiner Frau oder mit einem Freund, kann ich das auf einer Ebene unter vier Augen einigermaßen wieder regeln. Aber wie ist es, wenn das Problem in deinem Leben ist, dass du einfach ein arroganter Sack bist? Entschuldigung, wenn ich hier so freimütig spreche. Wenn das Grundproblem ist, deine Haltung von Arroganz, die richtet sich nicht gegen eine Person, sondern jeder riecht es. Okay, du weißt genau, wenn du jemanden in deiner Klasse hast, der das ausstrahlt. Jeder weiß das. Das ist nicht eine Schuld gegen eine Person, dass man sagt, du, Entschuldigung, dass ich so war, sondern es ist eine Herzenshaltung. Die nimmst du überall hin mit. Jetzt, es gibt Menschen, die wach genug sind, irgendwann zu erkennen, oft erst, wenn sie Burnout haben mit 48 und Herzinfarkt, erkennen sie, hey, ich habe mein ganzes Leben mit einer falschen Grundhaltung gelebt. Jetzt, was machst du mit sowas? Was machst du mit so einer Schuld? Was machst du mit so einem Ding wie, ich habe mein ganzes Leben völlig auf die falschen Prioritäten gesetzt. Ich habe eigentlich nur für mich selber gelebt und jetzt bin ich einsam und habe nichts mehr. Was machst du mit sowas? Zu welchem Mensch sagst du, kommst du und sagst, hey, tut mir leid, ich mache es ab jetzt besser. Ihr lieben Freunde, Schuld ist objektiv. Und jede Philosophie der Welt, jede Religion der Welt und selbst jede Self-Help, Esoterik, Edelsteintherapie oder sonst was, geht davon aus, dass mit dem Menschen irgendwas nicht stimmt und dass zwischen Mensch und Welt und Kosmos und wie auch immer irgendwas nicht stimmt. Nur ein paar Beispiele. Was machen Muslime, zum Beispiel auch heute am Freitag, was machen Muslime gegen dieses Gefühl von Schuld? Beispielsweise, bevor du in die Moschee gehst, musst du Hände und Füße waschen. Es gibt auch bestimmte Dinge, die du vollziehst, um Gott wohlgefällig zu sein. Das Problem im Islam ist, du weißt nie, ob das genug ist. Es gibt keine Heilsgewissheit im Islam. Du weißt nie, ob nicht vielleicht am Schluss, wenn du stirbst, der Engel dich doch ins falsche Schälchen getan hatte und du in den Abgrund kommst, obwohl du dich ein Leben lang angestrengt hast. Wirklich so. Wie ist es im Hinduismus? Im Hinduismus ist dieses Gefühl von negativen Karma, wie im Buddhismus auch, oder dieses Gefühl von, da stimmt was nicht. Die Ursache, warum Menschen sich waschen, zum Beispiel im Ganges, oder Blumenopfer, Weihrauchopfer darbringen vor einer Statue, in der Hoffnung, diese Unbalance zwischen Schuld und dem All irgendwie wieder zurechtzurücken. Auch hier das Problem ist, du hast nie eine Gewissheit. Es kann sein, dass du noch 250 Mal als Frosch wiedergeboren wirst. Du musst es jedes Mal wieder neu versuchen. Aber genauso funktionieren praktisch alle Sachen so aus der modernen Spiritualitätsecke. Da gibt's die Jungs, die haben furchtbar Angst vor dem Elektrosmog und bauen sich alle möglichen Dämmstoffe in ihr Haus rein. Und die anderen legen sich irgendwelche Quarzsteine hin, weil wer weiß, vielleicht haben da irgendwelche bösen Aliens uns verhext oder so. Und grundsätzlich ist oder du musst ganz viel meditieren, um da irgendwelche Chakren so zu aktivieren. Also die Idee ist die gleiche, da stimmt was nicht. Und ich muss irgendwas tun, um mich zu reinigen oder meinen Geist klar zu kriegen oder mein Karma zu verbessern oder meine Wiedergeburt zu optimieren oder irgendwie. Aber das Problem ist da und das Problem bleibt. Schuld ist objektiv und keine Religion der Welt und keine Philosophie der Welt hat eine wirkliche und bleibende Antwort drauf. Und ich sage euch auch warum. Die wirkliche und bleibende Antwort ist die, dass all das nur rumschustert an mir selber. Ich kann mir schon einen Edelstein drauflegen, kann auch sich echt gut anfühlen oder so, und ich kann mir auch einreden, alles ist okay, aber jetzt kommt's. Es gibt jemanden, es gibt einen, es gibt Gott, der verantwortlich ist hier für diese ganze Veranstaltung, für überhaupt alles hier. Und ob der das eindrucksvoll und interessant findet, dass ich mir die Hände wasche, bevor ich irgendwo hingehe, und ob er das interessant findet, ob ich ein bisschen meditiere, das entscheidet er. Jetzt, das ist eine harte Sache, kann man sagen, hey, okay, ihr wisst ja, das mit Christentum und sowas, Christentum lehrt ja so dieses Ding, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das finden manche schon total unanständig, so praktisch, was soll das? Und erst recht, wenn du sowas sagst, was die Bibel übrigens klar sagt, dass Jesus gestorben ist als Sühne für unsere Sünden. Also nicht nur, weil Gott ein so ein netter Kerl ist, er wollte uns zeigen, dass er echt für uns durch dick und dünn geht, sondern tatsächlich so, das ist ganz klar, war immer Lehre der Kirche, es gibt eine objektive Schuld. Und das, was Jesus am Kreuz mit seinem Blut getan hat, ist eine Lösung für diese objektive Schuld. Man muss erstmal sagen, hey, das ist ein ziemlich blutrünstiges Gottesbild. Und erstmal würde auch ein Moslem sagen, warum kann Gott denn eigentlich nicht einfach so vergeben? Allah ist doch so groß, der kann auch sagen, so, jetzt sind wir wieder gut. Wenn du das sagst, wenn du sagst, hey, Sünde, so schlimm kann es nicht sein, Gott, es tat mir echt leid, sind wir wieder quitt? Gott sagt, nö. Weißt du warum? Weil wenn du das sagst, so Sündenvergebung ist kein Problem, geht easy, dann hast du zwei wesentliche, oder dann denkst du über zwei wesentliche Konzepte falsch. Zumindest nach biblischem Gesichtspunkt falsch. Erstens von dem, wer Gott ist, und zweitens von dem, was Sünde ist. Nochmal, wenn du sagst, Gott kann einfach so easy sagen, Sünde, kein Problem, ich vergib euch allen, dann hast du zwei Dinge noch nicht begriffen. Erstens, wer Gott ist und zweitens, was Sünde ist. Lass mich anfangen mit dem, wer Gott ist. Gott ist die Liebe, das haben wir diese Tage gehört. Gott ist derjenige, der in allem, was er tut, in allem, wie er denkt, wie er fühlt, absolut entschieden und radikal der Liebe verpflichtet ist. Gleichzeitig ist Gott aber auch absolut wahr und absolut heilig. Es wäre ja jemand denkbar, der sagt, du, ich hab dich so lieb, dass es mir sogar egal ist, dass du Heroin nimmst. Mach ruhig, weil hey, du sollst deine Freude haben. Okay? Oder weißt du, ich hab dich so lieb, ob du dich anschnallst im Auto oder nicht. Ich will dich nicht einengen, weil meine Liebe zu dir, die lässt dir die Freiheit. So denken manche über Gott. Gott ist die Liebe, aber er ist auch wahr. Er ist wahrhaftig und er weiß um eine Sache. Die erste habe ich euch schon genannt, nämlich, dass Schuld tatsächlich objektiv ist. Ich habe gesagt, dass wir wissen müssen, wer Gott ist und zweitens aber, was Sünde ist. Und jetzt eine wichtige Aussage über Sünde. Und zwar ziemlich einfach, Sünde tötet. Ich liebe einen Satz vom heiligen Anselm dem Großen, in seinem Traktat Cur Deo Homo, also warum wurde Gott Mensch, sagt er diesen interessanten Satz, Nondum considerasti quandi ponderis sit peccatum. Das ist eindrucksvoll, ne? Sollten wir drüber nachdenken. Nein, er sagt, wenn du die Frage stellst, warum es notwendig war, dass Gott Mensch wurde, dann sagt er, du hast noch nicht nachgedacht oder noch nicht tief genug nachgedacht, von welchem Gewicht Sünde ist. Ihr Lieben, wenn du wissen willst, was Sünde ist, dann darfst du nicht an sowas denken wie, oh, ich habe mal falsch geparkt, jetzt bin ich ein Verkehrssünder. Und ich wollte abnehmen, stattdessen der Maßriegel, er hat mich angelacht, jetzt habe ich gegen mein Gewicht gesündigt. Das sind keine Sünden. Wenn du wissen willst, was Sünde ist, dann musst du in Regionen wie nach Syrien fahren, wo Menschen erschossen werden und gefoltert werden. Du musst in die Foltergefängnisse gehen, um zu sehen, was Sünde ist. Wenn du sehen willst, was Sünde ist, musst du in ein Konzentrationslager fahren. Wenn du wissen willst, was Sünde ist, musst du dich informieren über Kinderpornografie und wie sie entsteht. Wenn du wissen willst, was Sünde ist, musst du das Thema Menschenhandel, auch in Deutschland, in Europa, und Prostitution studieren. Wenn du wissen willst, was Sünde ist, musst du studieren, was eine Abtreibung ist und wie sie vorgenommen wird und wann. Und ob sie mit oder ohne Betäubung beim Baby vorgenommen wird. Das ist das, was Sünde ist. Sünde tötet. Jetzt sagst du vielleicht erstmal, okay, Sünde tötet, aber ich mache das nicht. Ich treibe niemanden ab und Foltergefängnisse arbeite ich schon lange nicht mehr und so weiter. So, ich bin doch nur ein, ich will's doch nur, ich mein's doch nur gut. Jetzt sage ich dir was total Blödes. Jeder Mensch meint's gut. Wenn wir diese krassen Geschichten anschauen, Zweiter Weltkrieg und Syrien, wir meinen manchmal, das sind alles die Monster. Die wachen eines Morgens auf und sie sind zu Monstern geworden. Ich muss irgendjemand foltern oder so. Die Wahrheit ist, dass praktisch kein Mensch in der Früh aufsteht und sagt, heute bin ich mal der schlechteste Mensch, der ich sein kann. Ich gebe mir mal Mühe, heute also wirklich alles Böse zu tun. Nee, die Wahrheit ist, fast alle Menschen stehen morgens auf und sagen, ich will es heute richtig machen. Jetzt sagen manche Leute, hey Johannes, das ganze Ding mit Sünde und so, muss nicht jeder das für sich selber entscheiden, seinem Gewissen folgen und das tun, was er für richtig hält. Ich meine, das kannst du doch keinem was vorschreiben. Ich meine, die Kirche, hey, total verklemmt, schreibt irgendwelchen Leuten vor, was sie im Bett tun sollen und irgendwie darf doch jeder irgendwie selber entscheiden. Das muss doch jeder selber wissen. Die Wahrheit ist, das stimmt schon. Irgendwie muss es jeder selber wissen. Aber, weißt du, so lebt ja eh schon jeder. Also wenn du sagst, irgendwie jeder muss seinem eigenen Gewissen folgen, jeder muss so leben, wie er es fürs richtig hält, dann würde ich sagen, schau dir mal die Welt an, das kommt dabei raus, wenn jeder so lebt, wie er meint, dass es richtig ist. Okay, ich meine, also ganz im Ernst, beide Parteien in Syrien, die Rebellen und die anderen, und jetzt in Kairo heute, ich bete heute für Ägypten, das ist ein ganz kritischer Tag heute für Ägypten, ja, die Muslimbrüder und die Mursi, also die Mursi-Anhänger und die anderen, die sind beide der Meinung, wir wollen total das Richtige. Also der ganze Schrott, den du in der Welt siehst, ist das Ergebnis davon, wenn Menschen sagen, hey, wir schaffen das alleine. Wir strengen uns ein bisschen mehr an. All you need is love. Ab morgen bin ich ein besserer Mensch. Und wenn es bis morgen nicht klappt, dann wird es ein Neujahresvorsatz und so. Das ist das Ergebnis, das rauskommt im Ernst. Warum? Schuld ist objektiv. Und sie ist im Herzen des Menschen. Es ist nicht so was wie ein schlechtes Verhalten. Du rauchst ein bisschen, dann hörst du auf damit. Und mit Sünde geht es genauso. Es ist ein Grundproblem in unserem Herzen. Heiliger Augustinus nennt es das Cor incurvatum in se. Das heißt, das Herz, das eigentlich gemacht ist zu lieben, ist in sich selber verdreht, sodass wir komisch werden, dass wir nur an uns selber denken, dass wir nicht wirklich beziehungsfähig sind. Das Cor incurvatum, also in sich rein verdreht, das Herz. So, jetzt sagst du aber nochmal, okay, Sünde tötet. Warum soll Sünde töten? Ich meine, auch hier wieder, ich bringe niemanden um. Wie der Bauer, der zum Pfarrer geht zum Beichten und sage, ich habe ihn nicht umgebracht, habe nicht die Ehe gebrochen, also kann ich wieder gehen. Das hast du gesagt. Wenn ich nicht wirklich jemanden töte, wenn ich nichts ganz Großes Schlimmes mache, dann ist ja keine Sünde. Jetzt, Sünde tötet auf schleichendere Weise. Ich mache euch ein paar Beispiele. Sünde tötet. Zum Beispiel deine Liebesfähigkeit. Ich habe vorher gesagt, dein Herz ist gemacht dafür, eigentlich zu lieben und in Beziehung zu sein. Ja? Jetzt mal eine eher beliebte, normale Standardsünde, auch für Leute, die nicht foltern, ist einfach lästern. Das bedeutet, ich spreche über jemanden in seiner Abwesenheit schlecht. Aber erstmal, es ist völlig normal, tut jeder. Jetzt, was passiert, wenn ich das tue? Es sind zwei Dinge. Das erste ist, diese Beziehung zu dem Menschen geht kaputt. Nicht sofort, aber schleichend. Es vergiftet das Klima und es wird nachher immer schwerer, sich normal mit dem zu unterhalten. Sünde tötet Beziehungen. Und gleichzeitig tötet es was in dir. Jedes Mal, wenn du lästerst, jedes Mal, wenn du schlecht über jemanden sprichst, entscheidet sich dein Herz, einen negativen, verurteilenden Blick auf Menschen einzunehmen. So, und was das macht, ist, es vergiftet dein Herz, es macht dich ein Stück kälter, tötet Liebesfähigkeit in dir. Du bist dadurch ein Stück weniger fähig zu lieben und Liebe zu empfangen. So tötet Sünde. Lass uns das nächste anschauen. Auch absolut beliebte Sünde ist Neid. Neid heißt einfach nur, in so einem ständigen Vergleichen zu leben. Okay, der ist besser, der ist schlechter als ich. Und dann werde ich entweder überheblich, weil ich ein bisschen besser bin. Oder ich werde total depressiv, weil der andere spielt besser Tennis, sieht besser aus, ist besser in Mathe, hat mehr Freunde, hat eine bessere Figur und so weiter. Und ich bin ständig in so einem Vergleichen. Diese Sünde tötet. Und was tötet sie? Erstmal tötet sie meine Fähigkeit, anderen Menschen unbefangen gegenüberzutreten. Wenn ich ständig unter dem Vergleichen bin, bin ich cooler als andere, passe ich hier rein, bin ich so im Mittelmaß, dafür habe ich bessere Turnschuhe. Aber die dagegen ist besser in dem und dem und so. Und es tötet meine Freiheit und meine Fähigkeit, mich mit dem anderen auf eine schöne Weise auf Beziehung einzulassen. Außerdem tötet es meine Liebe zu mir selber. Wenn ich ständig am Vergleichen bin, ständig am Beneiden bin, eigentlich bräuchte ich das. Ich müsste auch das haben. Ich hätte so gern mal das und ich hätte so gern das und warum hat der das und eigentlich hätte ich das verdient. Hindere ich mich selber, in Freude und Liebe im Hier und Jetzt anzukommen. Sünde tötet. Neid tötet. Lass uns weiter schauen, ganz einfach. Lüge tötet. Und zwar Lüge tötet Wahrheit und Beziehungen. Jetzt, wir fangen meistens nicht an, eines Morgens aufzuwachen und jemandem zu erzählen, ich habe rausgefunden, ich bin Napoleon und ich kann es auch beweisen oder so. Also wir fangen nicht an irgendwie mit einem plumpen Schwachsinn, sondern Lüge ist einfach nur ein Spielen mit der Wahrheit. So, die ganze Wahrheit wäre das, aber man kann ja auch so sagen, also so ein bisschen modifiziert, ne? Oder ich erzähle dem einen die Version, dem anderen die Version. Weißt du, was passiert, wenn du das tust? Das Blöde ist, du brauchst eine zweite Lüge, um die erste zu decken. Und dann brauchst du eine dritte, um die ersten zwei zu decken. Und dann merkst du schon, es ist dabei aufzufliegen. Dann brauchst du eine vierte. Am Schluss hast du ein System von Lüge in deinem Leben errichtet, von Unwahrhaftigkeit. Und diese Sünde tötet. Was tötet sie denn? Sie tötet zum Beispiel deine Freiheit, du selbst zu sein. Du hast Angst, musst ständig schauen, oh, fliegt es auf. Es tötet aber auch wieder Beziehungen, denn du kannst gar nicht mehr echt sein. Du kannst überhaupt nicht mehr einfach nur in einer Beziehung du selbst sein, weil du musst ständig irgendwie dieses Ding aufbauen. Jesus hat einen guten Grund zu sagen, die Wahrheit macht euch frei, weil die Lüge dich unfrei macht. Lüge tötet. Lass uns weiterschauen. Das ganze Thema, wo einfach unsere Welt davon überschwemmt wird, das ganze Thema Pornografie. Wir sind, ich habe überhaupt nicht dieses Ding von, ey, die ganzen Sexsachen, total unanständig und du Sau, schämst du dich gar nicht. Sondern der Punkt ist nur, was passiert in meinem Kopf, was passiert in meinem Herzen, wenn ich solche Bilder, wie das Internet sie mir massenweise anbietet, in mich reinlasse. Und die einfache Antwort ist, das tötet. Und was tötet es? Es tötet in mir die Fähigkeit, mich auf eine reine und natürliche Weisheit an Schönheit zu freuen. Auch Schönheit von Frauen. Das war ein guter freudscher Versprecher. Tatsächlich, wir Menschen sind gemacht, uns aneinander zu frauen. Ihr Frauen, ihr seht so gut aus. Und das ist auch gut so. Du musst dir keine Burka umhängen. Aber was Pornos machen ist, als Mann, sie vergiften mein Denken, weil sie meinen Blick einengen auf eine ganz bestimmte Vorstellungswelt. Und in der bin ich dann immer drin. Und das macht mich unfrei. Es macht mich unfrei, das Schöne und Gute, wie es einfach da ist, zu genießen auf eine unschuldige Weise. Es tötet im Übrigen auch Ehen. Es tötet echte Beziehungen. Pornos machen abhängig Pornos lösen in deinem Gehirn, ich spreche jetzt mehr zu den Jungs, aber es betrifft auch immer mehr Mädchen leider, Pornos drücken in den Synapsen in deinem Gehirn auf mehrere Knöpfe gleichzeitig und bewirken eine Endorphinausschüttung. Und diese Endorphinausschüttung lügt dein Gehirn an und sagt, du bist geliebt. Fühlt sich an wie Liebe, weil dein Gehirn, nicht weil du so unanständige Sau bist, dass du dir sowas anschaust, sondern weil du ein ganz normaler Mann bist. Männer funktionieren so. Ja, einfach so gemacht, Männer funktionieren so und deinem Gehirn kommt an, boah, nackte Frau, boah, Intimität, boah, das ist schön, boah, Liebe. Das Problem ist, dass das nichts anderes ist als eine Droge in deinem Hirn. Und du brauchst es nochmal und du brauchst es öfter. Und wie jede gescheite Droge wirkt sie so, dass das echte Leben dir immer weniger Spaß macht, weil du immer mehr von dem Stoff brauchst. Und so funktioniert Pornosucht auch. Sie tötet deine Fähigkeit, echte gute Beziehungen zu leben. Und sie frisst immer mehr von dir auf, von deinem Denken, von deiner Vorstellungswelt Tag und Nacht. Porno tötet dich. Nicht, weil Gott dich nicht mag und Gott sagt, ich habe ein Problem mit nacktem Fleisch. Nein, er hat es erschaffen, war seine Idee. Ja? Sondern weil diese Art von Darstellung, diese Art von Bildern so eine Macht in deinem Kopf auslösen, dass es dich abhängig hält. Sünde tötet und Sünde macht dich unfrei. Überhaupt das ganze Thema, da wo Sexualität rausgenommen ist aus dem Kontext von einem Mann, eine Frau und zwar für immer und zwar nach der Hochzeit, immer da verschenke ich einen Teil von mir, den ich nie wieder zurückbekomme. Und es ist nicht so, dass du sagst, okay, sorry, ich hatte Sex vor der Ehe, jetzt ist was in mir tot. Ist nicht ganz so, ist eine schleichende Sache. Und Klammer auf, Jesus kann dich heilen und wiederherstellen. Aber du musst dir nicht erst den Arm schneiden, um dann rauszufinden, dass es Chirurgie gibt. Okay? Ich rate dir, deine Sexualität ist was so Kostbares, was so Wunderbares. Die ist gemacht, um sie an genau eine Person zu verschenken. Und ob dieser eine oder diese eine, der oder die Richtige ist, erkennst du an der Frage, ob er oder sie bereit ist, ja und für immer zu dir zu sagen. Warum sollst du alles von deinem Körper, alles von deinen Emotionen an Menschen schenken, wenn der andere Mensch sagt, aber dich als Mensch mag ich nur zu 10%, also so für immer? Nee, lass uns sagen, Schatz, für ein halbes Jahr. Warum schenkst du dich mit deinem Körper ganz jemandem, wenn du dich ihm nicht ganz schenken kannst für ein Leben und sich ganz für ein Leben zu schenken? Das ist genau da, wo dieses Ding hier ins Spiel kommt. Das heißt, wo du zu jemandem sagst, ganz und für immer. Sünde tötet etwas in dir und tötet etwas, und das ist mein letzter und eigentlich der massivste Punkt, tötet etwas an deiner Beziehung zu Gott. Das ist eigentlich das Problem. Das ist das eigentliche Problem. Die eigentlich tiefste Sünde, das tiefste Problem ist nicht, dass wir falsch parken. Ist auch nicht, dass wir das Porno anschauen. Ist nicht, dass wir mal lügen. Meine Güte, all das ist auch schlecht und so. Aber das eigentliche Problem ist folgendes, Doppelpunkt. So zu leben, als gäbe es Gott nicht. Im ersten Kapitel vom Römerbrief beschreibt Paulus, was eigentlich das Grundproblem von uns Menschen ist. Er sagt, das Grundproblem ist, hey, Gott ist immer da. Er hat dich erschaffen. Wenn er dich nicht erschaffen hätte, gäb's dich nicht. Aber du lebst so, als gäb's ihn nicht. Als hättest du dich selber gemacht, als wärst du niemandem Rechenschaft schuldig. Paulus sagt, das ist das Grundproblem. Das Grundproblem ist nicht, hier ist mir das passiert, hier hab ich mal gelästert. Nee, das Grundproblem ist, dass du so lebst, dass ich so lebe, als gäb's keinen Gott. Der Punkt ist, hey Freunde, ich würde das am liebsten entgegenschreien, du bist hier auf der Erde nur ein paar Jahre. Ich habe eine schlechte Nachricht für jeden von euch, du wirst sterben. Das ist wie, Leute kommen ins Krankenhaus und sagen, oh mein Gott, ich glaube, ich muss sterben. Eigentlich müssen wir ihnen sagen, da kommst du aber spät drauf. Also, das ist ein bisschen gemein, aber nein, die Wahrheit ist, du wirst sterben. Die Wahrheit ist, du lebst ein paar Jahre auf der Erde und sie werden schneller vergehen, als du denkst. Aber ich habe noch eine andere Nachricht für dich. Du bist von einem ewigen Gott erschaffen für die Ewigkeit. Und dann sagst du, das glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Dann sag mir, warum glauben dann fast alle Menschen auf der Welt dran? Warum haben Menschen Sehnsucht danach? Warum bestatten alle Kulturen ihre Toten auf besondere Weise und glauben, dass die ein Nachleben haben, wenn es alles nur Schwachsinn ist? Wenn du auf einen Planeten kommen würdest und würdest herausfinden, dass die Aliens, die dort leben, alle Durst haben, dann kämst du auf die Idee, ich wette, auf dem Planeten gibt's Wasser. Sonst würde dieses Gefühl von Durst keinen Sinn ergeben. Oder? Logisch? Okay. Alle Menschen auf der Erde haben Sehnsucht nach ewigem Leben, lesen Bücher über Nahtoderfahrungen, glauben an Reinkarnation oder Pipapo. Und ich sag dir aus einem guten Grund, es gibt Wasser für diesen Durst. Du bist erschaffen für die Ewigkeit. Und diese paar Jährchen hier auf der Erde sind nichts anderes als ein kleines Trainingslager für die eigentliche Party danach. Im Ernst, du bist erschaffen für die Ewigkeit. Glaub nicht diesen Schrott da draußen, dass du nur Körper bist und dass du nur, keine Ahnung, dass es nur darum geht, irgendwie Geld zu verdienen und Spaß zu haben. Du hast eine ewige Seele, die für die höchste und wunderbarste und gewaltigste Sache, die es überhaupt im Universum gibt, gemacht ist. Doppelpunkt, Gott zu kennen und ihn zu genießen. Freunde, ich habe ein volles Leben und ein frohes Leben. Ich bin verheiratet, wie gesagt, ich liebe schön essen zu gehen und einen guten Wein. Ich bin mal Fallschirm gesprungen, was gut war. Und ich bin durch den Dschungel getrampt und habe die ganze Welt bereist und alles ist schön. Ich sag dir, nichts kommt der Faszination, der Schönheit, der Herrlichkeit gleich, die eine Begegnung und eine Berührung mit Gott ist. Ich sag dir, du kannst glücklich sein mit oder ohne Ehe. Du kannst unglücklich sein. Übrigens, wenn du unglücklich werden willst, musst du nicht unbedingt heiraten. Das geht auch ohne. So, manche Menschen denken, hey, in einer Beziehung, in einer menschlichen Beziehung ist alles. Oder wenn ich das und das machen kann, ist alles. Die Wahrheit ist, es gibt Leute, die haben das alles und bringen sich dann mit 37 um, weil ihr Leben sinnlos ist. Und es gibt Leute, die haben das alles nicht und sind zutiefst glücklich. Ich sag dir eine einzige Sache, die du brauchst zum Glücklichsein. Doppelpunkt. Frieden mit Gott. Das ist alles, was du brauchst. In jeder Situation, egal in welcher du bist. In einer leidvollen, in einer schönen, jung, alt, im Krankenhaus oder als Weltstar. Ob du glücklich bist oder nicht, entscheidet sich an einer Frage. Hast du Frieden mit Gott? Und jetzt kommt's. Solange das hier gilt, dass Schuld objektiv ist und Sünde tötet, kannst du keinen Frieden mit Gott haben. Tief drin. Denn Gott ist nicht nur der nette Opa, der sagt, hey, weißt du was, ich finde es gut, wenn ihr die CDU wählt und in die Kirche geht, ansonsten ist mir alles egal. Sondern Gott ist absolut heilig. Jetzt, was heißt absolut heilig? Da denkst du dir vorstellen, okay, da gibt es die Heiligen, die haben also so einen Heiligenschein in der Kirche und Gott ist da noch eins drüber. Oder was heißt, Gott ist heilig? Ich würde sagen, was für mich heißt, dass Gott heilig ist. Schau mal her. Ich könnte jetzt einen von euch nach vorne bitten und könnte mit ihm oder mit ihr reden. Ich könnte irgendwas sagen. Okay? Jetzt, ihr wisst aber nicht, was dabei in meinem Herzen vorgeht. Weil es kann sein, dass ich sage, wie schön dich zu sehen. So, was könnte in meinem Herzen dabei vorgehen? Ich kann es echt so meinen. Ja, aber es kann auch sein, dass ich mir denke, hey du, wie siehst denn du aus? Ja, also, ich bete für dich. Oder du denkst dir, hey, du hast doch keine Ahnung, hey. Also mein Herz könnte total stolz und überheblich sein. Ja? Oder mein Herz könnte voll auf Distanz gehen. So, hallo, schön dich zu sehen, aber tief drin sagst du, mit dir will ich gar nichts zu tun haben. Logisch, in deinem Herzen passieren Dinge, die man vielleicht nicht nach außen sieht. Aber trotzdem, es gibt eine Herzensrealität. Logo? Ich mache ein anderes Beispiel. Ah. Es gibt ja manchmal Leute, es gibt so Freaks, die glauben, wenn jemand hier vorne steht und irgend so eine Katechese hält, dann hat er wahrscheinlich irgendwelche geistlichen Kräfte. Und manchen Leuten könnte man sowas erzählen. Stell dir vor, ich hätte die besondere Salbung, das Charisma von Gott, der Seelenschau. Ich kann in dein Herz schauen, in jedes verborgene Motiv. Manche Leute würden sowas glauben. Die gute Nachricht ist, ich wäre froh, wenn ich in mein eigenes immer so klar schauen könnte. Also egal. Jedenfalls, für wen wäre das eine angenehme Vorstellung? So, du weißt nie. Anders. Stell dir vor, jeder in diesem Zelt hier wüsste alles über das, was in deinem Inneren vorgeht. Also, was du gestern Abend gedacht hast beim Einschlafen, was du letzte Woche getan hast, was du das und da gedacht hast, was du da und da gefühlt hast, was du da wirklich gedacht hast, aber was du dann gesagt hast. Wenn alle das wüssten, so für wen, wer würde sagen, das ist kein Problem? Ist gut. Okay. Für alle anderen ist das, was ich sage, jetzt interessant. Weil das zeigt erstmal, du hast ein klares Verständnis. Au backe. Ich bin schon ein netter Kerl und so, ja. Aber so tief drin, naja. Wir haben schon alle unsere Leichen im Keller, sind wir mal ehrlich. Und ich habe was Gutes rausgefunden, weißt du? Zu mir kommen oft Leute und gestehen mir so Sachen und erzählen mir, wie es wirklich abgeht um ihn. Und ich sage euch, ich habe früher immer gedacht, ich bin schlimmer als die anderen. Und die Wahrheit ist, bei denen sieht es auch nicht so viel besser aus. Ja, echt traurige Nachricht, aber ich habe sogar schon echt Leute, die Vorbilder von mir waren oder auch Priester, was haben mir Sachen erzählt. Ich habe rausgefunden, Priester sind auch Menschen. Das ist echt erstaunlich, das ist wirklich erstaunlich. Und die Wahrheit ist, wir Menschen haben alle unsere Probleme und die sind sogar alle ähnlich. Die laufen alle auf das raus, was der heilige Augustinus nennt, dieses Cor Incurvatum in See. Das heißt, es ist unser Herz, das will lieben, das will gut sein, das will Gott lieben, das will den Menschen lieben, aber dann irgendwie sind wir komisch und machen Schrott. So, in sich verkrümmt. Und keiner von uns ist so viel cooler als der andere. Also wir haben alle das gleiche Problem. Römer 3,23 sagt Paulus, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir haben alle ziemlich ein gleiches Problem. Ja, auch der beste Mensch, ein total vorbildlicher Mahatma Gandhi oder sonst wer, wenn du mit dem seiner Ehefrau redest und wirklich reinschaust, überall, alle Menschen haben irgendwo dieses Ding von Lieblosigkeit, irgendwo von verdecktem Stolz oder von Neid. Dieses Schrott ist irgendwie alles in uns. Und die Frage ist, wer hilft uns da raus? Jetzt der Punkt ist, Gott ist heilig und Gott ist nur Herz. Gott ist es völlig wurscht, ob du cool aussiehst oder nicht. Gott ist es völlig wurscht, ob du besser oder schlechter im Basketball bist. All das ist für Gott total egal. Er sieht nur dein Herz und das ist das Problem. Ihm ist es nämlich auch wurscht, dein ganzes religiöses Pipapo. Wenn du sagst, okay, ich streng mich an, ich mache hier was und sowas. Hey, wenn dein Herz in alledem nicht drin ist, gähnt Jesus einfach nur. Weil das haben die Pharisäer auch schon versucht. Und er hat gesagt, ja Freunde, ihr strengt euch an, ihr gebt da ein Opfer und macht da und so weiter. Aber schau mal in dein Herz rein, da ist der ganze Müll drin. Okay, Jesus. Ich meine, es hat was Entspannendes zu sehen. Ich muss für Gott nicht irgendwie durch irgendwelche Reifen hüpfen, um ihn zu beeindrucken, wie fromm ich sein kann. Er sagt, nee, Johannes, das, was ich wirklich, ich bin echt interessiert, was ist in deinem Herzen los? Das heißt es, dass Gott heilig ist. Könnte Gott einfach so vergeben? Na klar kann er einfach so vergeben, aber um mit Gott Beziehung zu haben, Gott ist nur Herz, Gott ist nur Liebe, Gott ist nur echt. Kannst du nur, wenn in diesem Herzen radikal was verändert wird. Und jetzt ist die Frage, wie wird an diesem Herzen radikal was verändert? Ich habe vorher gesagt, wenn du zwischen einem Freund und dir einen Konflikt hättest, dann würdest du hingehen und das mit ihm ausscharfkopfen praktisch. Ja? Jetzt stell dir vor, der Konflikt ist so massiv, dass es richtig schwer ist, dann bräuchtest du einen Vermittler. Vermittler wäre jemand, der so das Gespräch, der beide Seiten versteht, der sagt, okay, das ist berechtigtes Anliegen, das auch, jetzt finden wir einen Weg zusammen, das müsste sein, der von beiden Seiten akzeptiert wird als Unterhändler, so läuft es übrigens auch in den Kriegsparteien, die haben irgendwie immer jemand, der vermittelt, weil wenn der Konflikt richtig groß ist, dann geht es nicht mehr einfach so. Und der Punkt ist, der Konflikt zwischen Gott und Menschen, der ist viel zu groß, als dass das einfach nur so geht. Weil für Gott wiegt jedes Mal, wenn mein Herz stolz ist, jedes Mal, wenn ich lüge, jedes Mal, wenn ich so tue, als gäbe es ihn nicht, jedes Mal, wenn ich setz ein, was du willst, alles zählt für ihn, es ist nicht egal für ihn, er weiß, dass Sünde tötet. Das heißt, es ist ein echter Konflikt zwischen Gott und Menschheit. Und die Frage ist, wer kann das lösen? Und die einfache Antwort ist, es muss ein Mittler sein, der echt beide Seiten verstehen kann. Aber es ist okay, beide Seiten verstehen, das ist schon eine heiße Sache, weil wer könnte einer, erstmal jemand, der versteht, wie Gott ist, also wie fühlt es sich an, ein Gott zu sein, also es ist nicht einfach, aber dann gleichzeitig jemand, der nicht nur sagt, ich habe ein Buch über Menschen gelesen, ja, die sind halt komisch, sondern jemand, der sagt, nein, ich weiß wirklich, wo du durchgehst, ich weiß wirklich, wie es ist, als Mensch versucht zu werden, ich weiß, wie das ist, Gott nicht zu spüren, ich weiß, wie das ist, zu schwitzen, zu schlafen, von Leuten beschimpft zu werden. Er müsste beides sein. Er müsste ein Mensch und ein Gott sein, dass das Ding funktioniert. Damit jemand diese Last von Sünde, von der ich vorher sprach, diese Frau, die niedergedrückt ist von dieser Last, die sie ein Leben lang mit sich rumschleppte, damit jemand diese Last von Menschen nehmen kann, muss er ein Mensch sein. Er muss jemand sein, der sagt, ich weiß, was die menschliche Natur ist. Ich weiß, wie Menschen ticken und ich weiß, was menschliche Schuld ist. Er muss ein Mensch sein. Aber um von dieser Sündenlast nicht total erdrückt zu werden, stell dir vor, ein Mensch würde kommen und würde sagen, was ist das? Ich habe ein Angebot für dich. Ich nehme all deinen Schrott, alles, was du versiebt hast, und zwar nicht nur falsch parken und so, sondern alles, was in deinem Herzen kaputt und verdreht war. Diese ganze Last, diesen ganzen Mist, diese ganze Rechnung nehme ich auf meine Kappe, damit du freikommen kannst. Und jetzt stell dir vor, dieser Mensch würde jedem Menschen das gleiche Angebot machen. Ich habe vorher erzählt von der Frau, die niedergedrückt ist, die ihr Leben lang niedergedrückt ist von dieser Schuld, dass sie das eine Mädchen umgefahren hat. Jetzt, was würde mit einem Menschen passieren, der nicht nur diese eine Last von diesem einen überfahrenen Kind, sondern die Last von überhaupt allen auf sich nähme? Also die Last von dem, der sein Kind sexuell missbraucht hat. Die Last von dem, der im syrischen Bürgerkrieg gefoltert hat. Die Last von dem Gefängnisaufseher im KZ Dachau. Die Last von Hitler, die Last von jedem Menschen, der gelügt hat, der gelogen hat, gelügt. Die Last von jedem Menschen, der untreu war in seiner Ehe, der seine Frau oder seinen Ehemann betrogen hat. Die Last von allem. Was würde mit so Menschen passieren? Die einfache Antwort ist, schau mal hierhin oder schau mal hierhin. Genau das würde mit ihm passieren. Er würde sterben unter dieser Last. Diese Last würde jeden Menschen absolut töten, denn Sünde tötet. Und zwar objektiv, nicht nur im Herzen irgendwie. Es gibt einen, der hat das versucht. Das Erste, was über ihn gesagt wurde, prophetisch, als er auftrat, kam aus dem Mund von Johannes dem Täufer, der gesagt hat, seht das Lamm Gottes, heute Nachmittag in der Eucharistiefeier wird es auch gesagt werden, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Die Sünde der Welt, also alles, was passiert, wenn du das alles trägst? Ja, die Antwort ist, du stirbst. Und die Antwort ist, du stirbst den schrecklichsten und qualvollsten Tod. Du stirbst einen Tod von totaler Gottesverlassenheit, denn Sünde trennt dich von Gott. Es muss ein wahrer Mensch sein, der dieses Problem löst. Nicht eine Philosophie, nicht ein Edelstein, den du dir auf die Stirn legst. Ein Mensch. Und dieser Mensch, diesen Menschen gibt es tatsächlich. Es ist Jesus. Aber, dann kannst du sagen, okay, jemand hat sich damit identifiziert und jetzt unsere Schuld wurde noch größer, weil der jetzt auch noch sterben musste. Dass jemand diese Sünde tragen kann, aber sie wegnehmen kann, dass er aus diesem Tod wieder rauskommt, dass er eine Brücke bauen kann zwischen der einen Partei und der anderen Partei, nämlich zwischen Menschen in ihrem Sündenschlamassel und Gott. Dafür genügte es nicht, dass es ein Mensch war. Es musste ein wahrer Mensch und ein wahrer Gott sein. Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Diesen Menschen, diesen wahren Mensch und wahren Gott gibt es. Und er heißt Jesus Christus. Und er ist gestorben zu einem ganz besonderen Zweck. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10, wird die erste Funktion, warum Jesus gestorben ist, benannt. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Aber ich darf dir was sagen. Egal wie sehr du Gott liebst, egal wie sehr du Menschen liebst oder sonst etwas liebst, die Heilige Schrift schreit dir entgegen. Die Definition von Liebe, die Beatles haben schon in den 60er Jahren gesungen, All you need is love. Das Problem ist nur, was ist Liebe? Und der Johannesbrief schreibt, du willst wissen, was Liebe ist? Schau auf den Mann, der an diesem Kreuz verblutet. Das ist die Definition von Liebe. Liebe ist nicht, du schreibst einen Liebesbrief. Das ist einfach nur Chemie in deinem Kopf. Wenn du verliebt bist, ein paar Wochen geht es an und dann wird es wieder gut. Liebe ist die Bereitschaft, sein Leben niederzulegen. Liebe ist die Bereitschaft, einem anderen Menschen zu dienen, obwohl es mich alles kostet. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Du bist gemacht für Liebe. Du bist nicht nur gemacht für Romantik und für ich habe mal Schmetterlinge im Bauch, du bist gemacht für Liebe. Das ist die Definition von Liebe, schreit der erste Johannesbrief entgegen. Kein Wunder, denn der Johannes, der das geschrieben hat, der war dabei unter dem Kreuz. Der weiß, wie das aussah. Er sagt, weißt du, woran ich erkannt habe, was Liebe ist? Nicht daran, dass ich Gott liebe. Meine Güte, wie eindrucksvoll ist meine Liebe für Gott. Heute ist sie da und morgen nicht. Die gute Nachricht ist, die Definition von Liebe ist das, was er für dich getan hat. Und zwar als Sühne für unsere Sünden. Sühne bedeutet einfach so, dass er deine Rechnung zahlt. Es ist einfach nur dein ganzer Schrott. Das kommt jetzt auf mich. Das nehme jetzt ich. Das ist das, was Jesus dir anbietet. So, du kannst deinen ganzen Mist selber tragen oder du kannst ihn mir geben. Du entscheidest das. Im 1. Korintherbrief, im 2. Korintherbrief lesen wir das noch massiver. Ich habe vorher gesagt, Jesus ist der Mittler zwischen Gott und Mensch. Er hat auf sich genommen die Summe von der Sünde. Er hat sie nicht nur auf sich genommen wie ein Gepäckstück, das er dann ablagen konnte, sondern er wurde zu alledem. Deswegen ist er selber gestorben. Er hat nicht nur den Rucksack am Kreuz verbrannt und ist wieder gegangen, sondern er selber wurde das. Paulus schreibt das im 2. Korintherbrief. Übrigens, wenn du die Bibel nicht kennst, super Buch. Solltest du lesen. Ja, all die guten Zitate, die stehen in deiner Bibel auch. Du musst sie nur lesen. Zum 2. Korintherbrief 5, 21 schreibt Paulus. Über Gott. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Schwierige theologisches Deutsch hier. Ich übersetze mal für normale Menschen. Erstmal. Jesus kannte keine Sünde. Jesus war der vollkommene Mensch, der absolut perfekt gelebt hat. So wie Gott sich Menschsein vorgestellt hat. Er kannte keine Sünde, aber er hat den, er wurde zur Sünde gemacht. Das heißt, Jesus hat sich identifiziert mit dem gesammelten Schrott von unserer Sünde und er ist dafür gestorben. Aber jetzt, nicht, dass wir uns weiter ein Leben lang leid tun können, sondern damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes wurden. Weißt du, was ich dir sagen will? Jesus hängt nicht mehr am Kreuz. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt in Ewigkeit und er stellt dich vor eine Entscheidung. Willst du weiter unter deiner Sündenlast leben, du armer Mensch, niedergedrückt von all deinem Zeug und Pillen nehmen gegen das schlechte Gewissen? Oder willst du all das Jesus geben, dem Lamm Gottes, der deine Sünde für dich trägt, damit du, ich meine, es ist fast zu gut, um wahr zu sein, hier steht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes wurden. Darf ich dich fragen, wenn du zu Gott kommst, kommst du mit dem Gefühl, oh, ich bin Sünder, ich habe schon wieder verbockt, ich weiß, du hasst mich, lass es mich noch einmal versuchen, kann ich es vielleicht wieder gut machen? Weißt du was, ich faste morgen, als ob Gott es beeindrucken würde? Oder kommst du vor ihn und sagst, Herr, aus meiner eigenen Kraft bin ich gar nichts. Aber all mein Schrott, all meine Sünde, die gehört mir ja gar nicht mehr, weil die habe ich ja Jesus gegeben. Und deswegen komme ich zu dir mit der gleichen Zuversicht, wie Jesus vor dich kommt. Das ist ein bisschen überheblich, mit der gleichen Zuversicht vor Gott kommen, wie Jesus kommt. Im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 25, sagt Jesus, die Welt soll erkennen, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Das bedeutet, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Ja sagst zu Jesus, wenn du dich auf diesen Deal einlässt, kannst du zum Vater kommen und sagen, Vater, ich weiß, dass du mich genauso liebst, wie du Jesus liebst. Ich will dich einladen, nicht in einfach sei ein bisschen frommer, aber fühl dich möglichst schlecht dabei, sondern ich lade dich ein zur Freiheit und Herrlichkeit und zum aufrechten Gang der Söhne und Töchter Gottes. Du bist nicht erschaffen, um unter so einer Wolke von Verdammnis zu leben. Du bist erschaffen, um vor Gott zu stehen, zu sagen, hier bin ich dein Freund. Und ja, gestern ist der Schrott passiert und ich bringe den vor dich. Ich werde euch nachher gleich erzählen, wie das geht. Ich bringe den vor dich, sag Jesus, du hast dafür bezahlt. Ich ergreife deine Errettung aus Gnade und empfange dein Wohlgefallen auf mir. Aber bitte, bitte, wenn du eine persönliche Gebetszeit machst, Viertelstunde, morgen oder sonst was, erzähl Gott noch nicht eine Viertelstunde, wie du es wieder verbockt hast und bitte gib mir noch einmal eine Chance und ich weiß, ich bin furchtbar, aber vielleicht können wir noch mal verhandeln und dafür gehe ich am Sonntag in die Kirche und so weiter. Mach das in den ersten 30 Sekunden, okay? Bring ihm das, sag ein deutliches Nein, sag Jesus, vergib mir, das war nicht gut, empfang seine Vergebung und dann genieß 14,5 Minuten seine Gegenwart. Sag, Herr, hier bin ich. Ich weiß, du freust dich an mir. Wer von euch verbringt gerne Zeit mit jemandem, von dem du weißt, der freut sich voll über dich? Ja klar, stell dir einen guten Freund vor, der deine Gegenwart genießt und dessen Gegenwart du genießt. Wenn er mich fragt, Herr Johannes, wie kannst du Gebetshausmissionar sein? Wir beten 4 Stunden pro Tag. Das ist mein Job. Ich so, hey, das fühlt sich ja furchtbar an. Ja, wie fühlt sich's für dich an, 4 Stunden mit deinem besten Freund zu verbringen, der dich total mag und der wahnsinnig interessant und faszinierend ist? Hört sich nach echt schwerer Arbeit an. Das ist für mich Gebet. Ich komme zu dem, der meine Seele liebt, zu dem, der meine Seele kennt, dem ich all meinen Schrott bringen darf und der mich nicht anschaut und sagt, Johannes, ich gebe dir noch eine Chance, aber dann mache ich dich fertig. Sondern einer, der mich erlöst und befreit hat, damit ich aufrecht gehen kann. Oh, schau dir an, was die Schrift über das sagt. Ich werd fast fanatisch, wenn ich das lese. Heute vorher im Auto nochmal ganze Kapitel 5 vom Römerbrief gelesen. Ich war überwältigt. Wenn du gute Ferienlektüre brauchst, Römerbrief, echt gut. Römer Kapitel 5 schreibt Paulus erstmal, Vers 1, gerecht gemacht durch Glauben, haben wir nun Frieden mit Gott. Weißt du, dass du Frieden mit Gott haben kannst und nicht erst, wenn du eh schon heilig bist und vielleicht im Himmel, sondern jetzt gerecht gemacht durch Glauben. Das bedeutet, dass du das, was Jesus getan hat für dich am Kreuz, was wir feiern in jeder Messe, was wir vergegenwärtig setzen in jeder Beichte, dass du das für dich ergreifst und sagst, ja, ich glaube das, ich setze mich da drauf. Und dadurch habe ich Frieden mit Gott. Muss ich nicht rumlaufen zum ständigen, ich weiß nicht, ob ich in den Himmel komme und wie Gott wohl über mich denkt, sondern Gewissheit. Herr, ich weiß, dass du mich liebst, weil du hast für mich bezahlt, Jesus. Zu dem bist du berufen, gerecht gemacht aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Jetzt ein paar Verse weiter, flasht mich total dieser Vers. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jetzt wärst du bereit, für jemanden zu sterben? Eine kühne Frage. Es gibt so Leute, die haben das getan. Maximilian Kolbe oder so? Vielleicht. Aber wie bereit wärst du, für jemanden zu sterben, der totale Schuft ist? Also jetzt für den KZ-Wärter. Okay, ich weiß nicht. Und Paulus schreibt, das ist genau das, was Gott getan hat. Er ist für dich gestorben zum Zeitpunkt, wo du noch Sünder warst. Dann sagst du, okay, ich war aber nie Sünder, weil ich bin ja schon fromm aufgewachsen. Dann versetz dich einfach in die Situation, du kannst ihm gar nichts bringen, du hast nichts Tolles vorzuweisen, du lebst einfach so vor dich hin. Und Gott sagt, du musst mir nichts beweisen. Ich bin bereit, aus Liebe für dich zu sterben, auch wenn du mir gar nichts zurückgibst. Gar nichts. Gar nichts. Reines, freies Gnadengeschenk. Die Botschaft ist zu gut, um wahr zu sein. Deswegen dreht und wendet Paulus die gleich nachher und sagt, heißt es jetzt, dass wir jetzt beliebig sündigen dürfen? Und sagt er, nee, ist eine dumme Idee, solltest du nicht machen und so. Aber erstmal schreit Paulus das raus. Die Gerechtigkeit vor Gott, die Erlösung vor Gott, kannst du dir nicht verdienen. Du kannst nicht sagen, Gott, weißt du was, wir machen einen Deal. Ich mache jetzt das Gute und hier bin ich nett und irgendwie, wie gesagt, da faste ich oder da bete ich hier und so. Da sagt Gott, okay, das beeindruckt mich. Weißt du, schon interessant, so wie Gott auf seinem Thron, umgeben von seinen 250 Millionen Engel in Herrlichkeit und Pracht und Schönheit, hat alles erschaffen durch ein Wort seines Mundes. Universum, da, alle 100 Milliarden Sterne und Planeten, das ist Gott. So, und dann schaut Gott mit dem Fernrohr auf die Erde und ich stehe eines Morgens auf und denke mir, ich faste heute. Dann steht Gott vom Thron auf und sagt, hey Engel, kommt mal zusammen, ihr werdet es nicht glauben. Johannes Hartl hat das Frühstück verschmäht. Es gibt noch Hoffnung für das Universum. Jetzt bin ich echt beeindruckt. Das hat echt noch gefehlt, um die ewige Weltbalance herzustellen. Johannes Hartl fastet. Oh, wie bin ich erleichtert. Denn die Wahrheit ist, wenn dieser Gott was mit dir zu tun haben will, wenn dieser Gott dich liebt, wenn dieser Gott seinen Sohn sendet, dass er für dich stirbt und du kannst gar nichts dagegen bringen, weißt du, was du dann weißt? Dann weißt du, dass du wirklich, wirklich, wirklich einen Grund zur Freude hast. Du weißt, dass du wirklich, wirklich, wirklich geliebt bist. Weil die Wahrheit ist, wenn du das verstehst, du willst nicht mehr sündigen, du willst heilig leben, du willst sagen, Jesus, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Zeug, weil das tötet mich ja. Aber weißt du, wir fallen, aber wir kehren um. Und die gute Nachricht ist, es ist normal zu fallen und die gute Nachricht ist, diese Gnade von ihm wird nie alt, die ist immer neu, die ist immer verfügbar, aber nie durch deine Leistung. Nie. Du kannst es ihm nie beweisen. Nie. Du bist nie in der Position, dass er sagt, alle Achtung, jetzt hast du es mir echt bewiesen. Wenn du was tust, und ich hoffe, dass du es tust, dass du betest, dass du in die Messe gehst, dass du fastest, dass du die Schrift liest, dass du das Evangelium Jesu verkündigst, dass du Menschen dienst, dass du Menschen liest, dann nie, um dir was zu verdienen, denn du kannst dir nichts verdienen. Sondern nur, um was von deinem von Dank überfließenden Herzen zurückzuschenken. Zu sagen, Herr, ich will jetzt auch so leben. Wenn du mich so liebst, weißt du was, dann will ich auch leben. Dann will ich auch lieben. Es gibt diese witzige Geschichte, die manche Leute echt nervt, aber ich glaube wirklich, dass sie wahr ist. Es ist von dem einen, kommt der eine, kommt vor die Himmelspforte und dann ist der Petrus da, klassischerweise, und dann sagt der Petrus, ja, wie sieht's aus? Sagt er, ja, also ich würde gern rein, weil, also ich fromm und so, ich mich immer gut bemüht. Ja, wie Goethe am Ende von Faust 2 schreibt, wer immer redlich sich bemüht, den können wir erlösen. Also so, ja, ich habe mich immer redlich bemüht. Sagt, ja, kein Problem, du weißt ja, die Regel 4000 Punkte brauchst du, um reinzukommen. Dann sagt er, wie, 4000 Punkte? Ja, ja, also wir schauen mal, was auf deinem Punktestand ist und mit 4000 Punkten kommst du rein. Und sagt er, aha, okay, ja, also ich habe schon ganz gut gelebt. Dann sagen wir, ja, okay, jetzt sagen wir, wie hast du denn gut gelebt? Also erstens, ich habe nie die Ehe gebrochen. Super, schon mal einen Punkt. Dann zweitens, ich hab mein Leben lang immer die Wahrheit gesagt, nie gelogen. Super, nochmal ein Punkt. Dann drittens, also mit Finanzen bin ich immer gut umgegangen, immer lauter. Dann sagt der Petrus, ja, stimmt nicht ganz, mit der Lohnsteuer hast du es nicht so ernst genommen. Mach mal einen halben Punkt, 2,5 Punkte. Sagt er, okay, lass mich nachdenken. Mal nach Mekka gepilgert, sagt er, nee, gilt nicht, falsches Spielfeld. Okay, okay, ja, aber was könnte ich noch kommen? Ich hab CDU gewählt, sagt er, ja, guter Anfang, aber na, also wegen meiner kommt auf 4,5 Punkte. Dann sagt er, Moment, 4,5 Punkte? Wie, und 4.000 braucht man, um hier reinzukommen im Himmel? Sagt er, ja, 4.000. Das schafft doch kein Mensch. Dann sagt Petrus, oh, Ihnen hat niemand die Spielregel erklärt, oder? Welche Spielregel? Er sagt, hey, die Spielregel gilt. Es gab eigentlich nur einen, der das je geschafft hat mit den 4.000 Punkten. Aber der war total gut und der hat gesagt, jeder, der sich auf ihn beruft, kommt mit seinem Account rein. Er kann sich einloggen unter meinem Namen und kriegt die 4.000 Punkte geschenkt. Aber ihnen hat das offensichtlich niemand erklärt. Also jeder hat die Möglichkeit, entweder zu versuchen, die 4000 Punkte selber zusammenzukriegen. Viel Glück. Oder er nimmt die Premium Gold Card und so. Schau mal, genau das ist das, was Jesus uns anbietet. Und zwar der Punkt ist nicht, dass Gott einfach so doof ist und sagt, hier kommt keiner rein, hier, du hast einmal falsch geparkt. Nein, sondern weil Gott wahrhaftig ist und weil er reines Herz ist. Hey Freunde, wenn ich mein Herz anschaue, und mir denkt, Gott ist die reine Liebe und er ist das absolut reine Herz. Und ich vergleiche A und B, da muss ich sagen, oh, Johannes, du hast ein Problem. Aber die gute Nachricht ist, ich habe einen echt guten Freund. Der hat richtig gute Connections nach da oben. Und dieser Freund heißt Jesus. Er ist mein großer hoher Priester. Ich liebe das, wie es im Hebräerbrief einmal heißt. Der für mich einen Weg gebahnt hat, dass ich da reinkommen kann. Ihr Lieben, die Frage ist, wie lernst du den kennen? Wie kommst du an den ran? Du kommst an den nicht ran, indem du einfach ein bisschen frommes Business as usual machst, sondern früher oder später stehst du vor einer Entscheidung. Die Entscheidung lautet, willst du die 4000 Punkte nehmen oder willst du es selber versuchen? Willst du zu Jesus kommen und sagen, okay Jesus, ich will echt dein sein, ich gebe dir meinen größten, peinlichsten Schritt, ich will dir nachfolgen. Und ich will Nein sagen zur Sünde, ich will diesem Zeug brechen. Klammer auf, wir fallen und das ist normal, aber die Entscheidung muss klar sein. Wenn du gleich sagst, ja, nee, aber ich will bis doch meine Spielchen spielen, dann lass es lieber, warte noch ein Jahr, du meinst es noch nicht ernst. Jesus ist an der Stelle relativ radikal. Es muss eine klare Entscheidung sein, zu sagen, Jesus, auf all das, Neid, Lästern und so, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich will heilig leben, ich will so leben, wie du gelebt hast, Jesus. So, und dann setzt du einen Schritt. Meines Erachtens ist das normalerweise die Taufe. Normalerweise bedeutet die Taufe, mein altes Ich stirbt im Wasser und wird in Jesus zu neuem Leben auferweckt. Jetzt, wenn du noch nicht getauft bist, ist das genau der Schritt, der für dich dran ist. Zu sagen, ich werde Jünger Jesu, ich lasse mich taufen. Jetzt, wenn du schon getauft und gefirmt bist, du sagst, okay, wow, ich bin das schon, aber irgendwie, ich lebe nicht aus dem, dann gibt es sowas, was man Tauferneuerung nennt oder Lebensübergabe, dass du zu Jesus gehst, du kannst es mit einem Priester machen, du kannst es auch heute Abend, am Abend der Barmherzigkeit für dich alleine machen. Oder mit jemand anderem zusammen und sagen, okay Jesus, ich will das Ding machen. Ich will aus dem Leben. Ich bin schon echt ziemlich lang getauft, aber ich kann mich schlecht erinnern, da war ich noch so klein. Jesus, aber ich will das. Ich gebe dir mein Leben, ich will voll aus dem Leben. Wenn du es noch nie getan hast, ist es super, das auch mit einer Beichte zu verbinden. Warum beichte? Sagst du, was hat denn dieser Pfarrer damit zu tun? Das kann ich für den Herrgott, kann ich doch mit dem Herrgott alleine? Das kannst du theoretisch schon mit dem Herrgott alleine, aber der Punkt sind zwei Dinge. Also erstens, teilweise betrügen wir uns selber. Also nur mit uns selber, es ist einfach viel leichter und es ist viel schwerer, das ins Licht vor jemandem zu bringen, aber genau darin ist die Kraft. Und das Zweite, noch mal größer ist die Kraft, die Vergebung sprichst du dir nie selber zu. Das ist nicht so, Johannes, ab jetzt, ich versöhne mich wieder mit mir selbst, na toll. Sondern das wird mir vom Außen zugesprochen und das wird im Amt vom geweihten Priester auf eine besondere, wir nennen das Theologen, sakramentale Weise vergegenwärtigt. Also was ich damit sagen möchte ist, der Priester ist nicht derjenige, der dir vergibt, weil mit dem hast du ja gar kein Problem. Sondern der Priester spricht dir die Vergebung zu, die Jesus am Kreuz für dich erworben hat. Und zwar im Dienst der Kirche, weil Jesus hat das nicht nur den einzelnen Menschen anvertraut, sondern der Kirche als Ganze. Jetzt, du kannst nicht jeden Tag zum Beichten rennen, bei jedem kleinen Ding. Deswegen würde ich dir empfehlen, gewöhne dir sowas an, schnell zum Herrn zu laufen. Wenn du es verbockt hast, warte nicht ein halbes Jahr. Lauf hin und sag, Jesus, es tut mir leid. Und wenn du beichten gehen kannst, regelmäßig, das ist optimal. Das ist immer wieder wie so das Auto mal general reinigen lassen und so. Aber du kannst nicht jeden Tag beichten gehen. Ich glaube, es wäre auch nicht gesund. Sondern du brauchst eine Haltung, schnell zum Herrn zurückzukommen und sagen, Herr, es tut mir leid. Und bei richtig großen Hämmern, bei großen Dingen und in regelmäßigen Abständen bringst du das in die Beichte und lässt dir von dem dafür beauftragten Priester in einer Objektivität, in einer Power zusprechen. Okay, lieber Freund, das bildest du dir nicht nur ein. Das ist nicht nur, du hast keine Schuldgefühle mehr, sondern du bist jetzt frei. Und ich sag dir, nichts anderes kann den Menschen reinwaschen als nur das Blut Jesu. Alle Versuche der Weltreligionen sind Schall und Rauch. Jeder, der es persönlich erlebt hat, kann Zeugnis dafür geben. Darf ich mal fragen, wer hat schon mal erlebt das Gefühl? Dir wird Vergebung zugesprochen, du spürst, das Ding ist jetzt weg. Okay, wenn du es noch nie erlebt hast, das wartet auf dich. Du bist berufen, um vor Gott in der Freiheit und in dem aufrechten Gang des erlösten Menschen zu leben. Ich will schließen mit einer Frage. Da musst du jetzt nicht die Hand strecken. Aber wer von euch fragt sich manchmal, was bin ich eigentlich wert? Wer von euch fühlt sich manchmal ein bisschen wertlos? Wer von euch denkt sich manchmal, okay, ich bin weniger wert als jemand anderer, weil ich werde oft übersehen? Nee, wie ist es? Wie kann man denn überhaupt den Wert von einer Sache rausfinden? Beispiel, du gehst in ein Uhrengeschäft und willst rausfinden, welche Uhr die wertvollste ist. Wie machst du das? Ich habe rausgefunden, ein guter Trick ist, du schaust aufs Preisschild. Ne? Das eine ist die Rolex, für die wird 16.000 Euro bezahlt. Und das andere ist die Swatch, für die wird 80 Euro bezahlt. Daran siehst du, welche objektiv wertvoller ist. Jetzt haben wir manchmal diese Frage, was bin ich wert, wer bin ich? Und ich gebe dir einen Tipp. Was du wert bist oder was etwas wert ist, findest du raus, wenn du auf das blickst, was für dich bezahlt wird. Wenn du Zweifel hast, was du wert bist, dann dreh dich um und schau auf dein Preisschild. Und schau, was für dich bezahlt wurde. Wenn du hier auf die Eucharistie schaust, siehst du auch nicht nur ein Brot, sondern siehst du die Vergegenwärtigung von jemandem, der sich total in allem hingegeben hat, bis zum Zerbrechen werden, bis zum Zerbrochen werden. Wenn du Zweifel hast, ob du was wert bist, schau, welcher Preis für dich bezahlt wird und ich sage, welcher Preis für dich bezahlt wurde. Auch wenn du der einzige Mensch wärst, der je auf der Welt gelebt hätte und auch wenn du dieses Geschenk nicht haben möchtest. Der Preis, der für dich bezahlt wurde, war, dass der absolut vollkommene Mensch, der wahre Gott, dessen Weiterleben ein wahnsinniges Geschenk für die Menschheit gewesen wäre, im Alter von 33 Jahren etwa, für dich den schmerzvollsten aller möglichen Tode gestorben ist. Das warst du Gott wert. Das bist du wert. Nun kannst du nachher immer noch sagen, oh, ich sehe aber nicht so gut aus. Aber ich sag dir, lass nie wieder deinen Selbstwert definieren aus den Augen der Menschen. Lass nie wieder sagen, wenn die Leute in der Klasse mich cool finden, dann bin ich cool. Ist doch so ein Wurscht. Die sterben in ein paar Jahren und du auch. Aber du lebst für immer bei Gott. Das ist die Wahrheit. Das ist dein objektiver Wert. Jesus hat dich erkauft mit seinem Blut, damit du für immer bei ihm sein kannst. Damit du schon jetzt auf der Erde ein Leben von Liebe, von Freiheit, von Würde, von Reinheit, von Leben im Licht, Leben in der Wahrheit führen kannst. Und in der Ewigkeit überhaupt erst die potenzierte 10.000-fache Steigerung von dem. Das ist eigentlich das Eigentliche. Hier, dein Körper, der wird älter und dann schwitzen wir. Und dann sind wir doof manchmal und sind wir müde. Und dann Gott spüren wir nicht und wir sehen ihn nicht so richtig. Das ist alles nur die Vorstufe. Das eigentliche Ding kommt erst noch. Du bist berufen, um Gott in Ewigkeit zu genießen. Und Gott ist die Summe und das Höchste und die absolute Bu-Bu-Bu von allen Genüssen und allen Schönheiten, die es gibt. Du bist eingeladen, diesen Gott zu kennen. Und ich will jetzt mit einem Gebet schließen. Ihr werdet heute noch ausreichend Möglichkeit haben, zu antworten. Du kannst antworten in der Beichte. Du kannst antworten heute Abend der Versöhnung. Es wird unterschiedliche Elemente geben, auch in der Heiligen Messe. Schau mal, es gibt so viele Wege, zu Gott zu sagen, hey, ich will das in Anspruch nehmen. Ich will das in Anspruch nehmen. Ich will Ja sagen zu dieser Vergebung. Ich will jetzt nur in einem kurzen Gebet schließen. Das ist besonders interessant für jene von euch, die sowas vielleicht noch nie gemacht haben. Vielleicht können wir das so machen. Ich hoffe, euch ist es nicht peinlich oder doof, dass ich einfach vorbete und wer will, kann es nachbeten. Also muss niemand, ist nicht irgendwie Massenhypnose und sowas, aber du sagst, manchmal hilft es, was laut auszusprechen. Manchmal ist es einfach eine Hilfe, es laut auszusprechen. Und gerade wenn du das noch nie gemacht hast, dann überleg dir, ob du das willst. Weil es ist voll okay zu sagen, ich denke noch mal ein bisschen drüber nach, vielleicht morgen so, ist absolut okay. Aber wenn du es möchtest, kannst du das. Lass uns jetzt erstmal knien, ja, und nachher stehen wir auf. Ich sage genau, weil was wir jetzt machen, ist erstmal, okay, wir kommen uns praktisch mit unserem Zeug, alles, was wir mitbringen, wir kommen vor Jesus. Und ich lade dich mal ein, die Augen zu schließen und dir vorzustellen, dass Gott dich anschaut, aber echt lächelt dabei. Wenn man so das Bild wie Gott, okay, das ist ein bisschen schlecht drauf und so. Nee, Gott geht's richtig gut. Ich habe vorher noch mit ihm gesprochen, also es geht ihm absolut gut. Er lässt euch schon grüßen. Manche meinen, dass Gott depressiv sei, aber das stimmt nicht. Gott ist glücklich und er lächelt dich an. Und ich lade dich ein, wenn du das möchtest, mit mir zu beten, dass du sagst, Vater, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich so sehr liebst, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast. Dass er gestorben ist als Sühne für meine Sünden. Ich bin geliebt mit der größten Liebe des Universums. Ich möchte dieses Geschenk heute annehmen. Jesus, ich bring dir meine Schuld. Und ich empfange deine Vergebung. Weil ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich schenke dir mein Leben. Komm, erfüll du mich mit deinem Heiligen Geist. Dass ich leben lerne, wie du gelebt hast. Und Herr, ich bete jetzt, dass du überall da, wo ich bitte, Heiliger Geist, dass du kommst und aufdeckst, wo Sachen uns belasten, wo wir merken, oh meine Güte, das muss ich ins Licht bringen, das ist nicht gut, was noch zwischen uns steht. Ich bete, dass du auch allen, denen das ganz schwer fällt, dass du ihnen einfach Mut gibst, das in die Beichte zu bringen, dass sie dieses wunderbare Geschenk, auch das uns da im Sakrament gegeben wird, dass sie sich trauen, das zu nehmen. Und alle, denen schon vergeben ist, aber die das nicht annehmen können, die weiter in Schuldgefühlen drin hängen und Zweifel, bete ich, dass du das im Namen Jesu jetzt brichst. Sagen, dass Schuldgefühle von Sachen, die schon vergeben wurden, sagen, dass die jetzt weichen müssen im Namen Jesu. Herr, stattdessen, Heiliger Geist, laden wir dich ein, zu kommen mit deiner Freiheit, mit deiner Zuversicht, mit dem festen Bewusstsein, dass wir geliebt sind von dir. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt mal aufstehen. Es ist nicht unhöflich, vor der Eucharistie zu stehen. Tun es auch an manchen Stellen in der Liturgie. Denn es steht dafür, dass Jesus dich nicht berufen hat und nicht erlöst hat dafür, dass du dein Leben lang gebückt und niedergeschlagen umhergehen kannst, dann hat dich befreit zur Schönheit, zur Würde, zum aufrechten Gang. Ich würde jetzt gerne Amen sagen, aber das klingt dann so predigtmäßig, deswegen sage ich einfach: Herr, hilf uns, das zu leben. So ist es. Gute Zeit euch.